herrlich. Also, guck mal her. Was. Du kriegst zwei, weil du so gut warst hier. Okay, komm. Also, nachher Zähne putzen. Ja, alles gut. Okay. Okay. Wow, Helmpflicht. Jetzt schauen wir mal, dass die wieder wegkommen. Ein ganz kurzer Vers heute. Nehmt den Helm des Heils. Fünf Worte. Gibt es, wer kennt den kürzesten Vers der Bibel? Jetzt fang bitte nicht mit Psalm an, ja? So, hervorragend. Nachher bitte ein Gummibärchen abholen. Wunderbar. Also, heute sind wir. Also, Jesus weinte. Na, darüber kann man auch predigen. Nehmt den Helm des Heils. Da steht nicht, du könntest vielleicht mal oder bitte, 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 sondern das heißt knallhart, nimm ihn! Entschuldigung, wenn du jetzt aufgewacht bist. Ja, ich habe Paulus an die Christen in Ephesus schreibt von dieser Helmpflicht. Er spricht ja eigentlich sogar von einer Schutzanzugpflicht. Zieh die ganze Waffenrüstung an. Und das ist nicht etwa so aus Jux und Tollerei gesagt, so komm, wir gehen zum Kirmes und irgendwo zum Fasching und dann zieh doch einfach mal was Nettes an. Ja, sondern hier geht es darum, mit dieser Waffenrüstung gewappnet sein. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und diesen geistlichen Kampf können wir nur bestehen, wenn wir diese Rüstung in allen Punkten anziehen. Der Teufel hat 6000 Jahre Vorsprung. Und er weiß ganz genau, wie er dich und mich letztendlich aufs Glatteis führt, dass wir zu Fall kommen. Du wärst nicht der Erste, der sagt, hier, nicht Petrus, Herr, ich dich verleugnen, gibt's doch gar nicht. Da bist du schief gewickelt. Und kurze Stunden später fällt er auf die Nase und ist furchtbar betrübt. In 5 kleinen Punkten wollen wir heute darüber nachdenken, was es bedeutet, den Helm des Heiles zu nehmen. Ein erster kleiner Punkt, der verlorene Helm des Heils. Adam und Eva als Menschenpaar, die uns in der Bibel letztendlich im Paradies präsentiert werden, sind ja unmittelbar in der Nähe Gottes. Gott hat uns geschaffen nach seinem Bilde und deswegen ist das so wichtig, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott haben. Und was sagt er zu diesem Wunderwerk der Schöpfung nach diesen 6 Tagen? Siehe, es war miserabel. Nein, es war sehr gut. Nicht nur gut, sondern die Note 1, sehr gut. Da kann man wirklich sagen, da ist alles perfekt gelaufen. Und dann auf einmal ändert sich dieses Bild. Aus diesem hellen Frühlingstag wird ein mit einer dunklen Regenwolke auf einmal die Sonne verdunkelt. Es gibt dunkle Schatten, wo eben noch helles Landschaftsgefüge sichtbar war. Und es heißt dann, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Die Schlange, ja, sie verkörpert ja letztendlich das Böse in unserem Leben. Die widergöttliche Macht und die Schlange, ja, diese unheimliche dunkle Alternative, die Gott zugelassen hat, in der Schöpfung. Warum denn? Er hätte doch eigentlich ganz glatt und fertig, da wäre kreuzungsfrei, ja, und ohne Schlaglöcher wären wir dann in den Himmel rübergefahren. Nein, sondern das diese Spannung zwischen Gut und Böse, zwischen Gehorsam und Ungehorsam, zwischen Liebe und Selbstverwirklichung, letztendlich in der Freiheit sich zu bewähren hat. Der Glaube muss immer bewährt werden. Und das ist der Adel eigentlich des Menschen in der Schöpfung. Als König der Schöpfung ist er nicht in allen Punkten instinktiv festgelegt. Eine Biene kann nicht anders als sammeln. Und der Imker freut sich, wenn er dann das abschöpfen kann. Ja? Aber wir sind in einer freien Verantwortung vor Gott letztendlich geschaffen. Und diese freie Verantwortung stellt uns immer wieder in die Entscheidung hinein. Merkwürdig, die Schlange ist auf einmal da. Wir brauchen jetzt auch nicht lange 1. Mose 1 und 2 und 3 uns unterhalten. Das ist extra und da brauchen wir etwas länger. Die Möglichkeit der Sünde ist einfach da. Und das zu wissen genügt. Wo Adam ist, ist auch die Schlange. Wo Menschen sind, lauert die Sünde. Da können wir machen, was wir wollen. Auch wenn wir auf die einsame Insel gehen, dort werden wir genauso mit diesem Lauern der Sünde konfrontiert. Das Böse ist da. Und jetzt sehen wir, es ist ja so eine richtige Stufenleiter hier, der Verführung. Die Sünde schleicht sich nicht, wie soll ich sagen, mit Trarer und was weiß ich hier, Trompetenschall heran, dass wir sagen können, naja, komm, jetzt musst du aufpassen. Nein, die Schlange kommt auf leisen Sohlen und mit vorsichtigen Schritten. Was sind die Mittel? Erstens Zweifel säen. Ja, sollte Gott gesagt haben. Zweitens Lüge und Halbwahrheiten. Ja, ihr werdet doch nicht sterben. Nein, das hat Gott ganz anders gemeint. Ihr habt Gott missverstanden. Man darf Gottes Gebote doch nicht so genau nehmen. Vor dem Sündenfall wussten sie, was gut ist und böse wäre. Nach dem Sündenfall dreht sich alles um. Jetzt wussten sie, was böse ist und gut wäre. Ein dritter Punkt, die Sinne werden vernebelt. Das Weib sah, dass es vom Baum gut zum Essen ist und eine Lust für die Augen, verlockend. Es ist ja offenkundig, jetzt sind sie mit Haut und Haaren, mit allem, was sie haben, Augen, Ohren, Fantasie und Sinneswelt, diesem Reinfall erlegen. Sie sah, sie nahm, sie aß, sie gab. Nicht? Wir sehen diesen Vierschritt, der hier immer abwärts geht. Rosenius, das ist ein norwegischer Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert, schreibt, so pflegt es der Teufel zu machen, er fängt damit an, den Glauben zu erschüttern, verwirrt den Verstand über Gottes Wort und macht den Menschen über Gottes Meinung ungewiss. Gelingt ihm das, so gewinnt er alles. Verbleibt der Mensch dagegen fest, hat er verspielt. Das weiß der Teufel. Deshalb sagt Luther, er ging damit um, dass er durch seine Rede Eva von dem wegführt, was Gott gesagt hat, sodass er sich gegen Gott auflehnt, den Verstand verwirrt und verdorben, sodass er am Willen Gottes zweifelt. Er beabsichtigt nun mit dieser frechen, hinterlistigen Frage, ja, sollte Gott gesagt haben. Und in dieser Weise arbeitet diese alte Schlange. Das Unheil ist vorprogrammiert. Das Heil, und jetzt sind wir wieder beim Heil, geht verloren. Das Heil ist ausschließlich an die Gemeinschaft mit Gott geknüpft. Paulus sagt im Römer 3, 10 bis 12, ja, manch einer sagt jetzt vielleicht, so schlimm bin ich doch gar nicht. Ich mache doch alles mögliche Gute. Ja, das muss doch da oben irgendwas zählen. Römer 3 lässt uns nicht im Unklaren. Ich habe hier mal das Griechische. Und jetzt bitte aufschauen. Wir haben hier 7-mal, ich habe es eingekreist, nicht, auch nicht, 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 no, nicht, nicht, nicht einmal. Nicht ist ein Gerechter, auch nicht einer. Nicht ist der zu Einsicht kommende, nicht ist der suchende Gott. Du merkst, wenn man das so übersetzt, direkt vom Griechischen, dann wird es ein bisschen holprig, aber wir verstehen es trotzdem. Alle sind abgewichen, allesamt unnütz geworden. Nicht ist der Übende Redlichkeit oder Redlichkeit Übende. Nicht ist nicht einmal einer. Merkst du die Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit? Da bleibt kein Spielraum mehr. Kein Haar bleibt da mehr dazwischen, wo ich sagen könnte, mit dem kann ich doch noch was vorweisen. Wir sind und bleiben ewig verloren, wenn wir in diesem Zustand weiterleben. Ich, meiner, mir, mich. Das ist das, wie soll ich sagen, Gefüge des modernen Menschen, auch des Menschen überhaupt. Und hier heißt es, keiner, keine, kein, keiner, auch nicht einer, kein Fleisch. Das ist bedrückend. Das verlorene Heil. Right, machen wir mal schnell. Das verlorene Heil. Ein zweiter Punkt. Der göttliche Helm des Heils. Gell, wenn wir jetzt beim ersten Punkt stehen bleiben würden, dann würde ich sagen, oh Thomas, geh bitte schnell dort durch den Notausgang raus. Verschreckst die Leute bloß. Nein, jetzt wollen wir anschauen, der göttliche Helm des Heiles. Paulus lehnt sich in dieser Formulierung Helm des Heils an das Alte Testament. Jesaja 49, 17 lesen wir, er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt den Helm des Heils auf sein Haupt. Paulus hat da ein bisschen abgeschrieben. Der Begriff Heil im Kontext von Jesaja wird nicht nur in Bezug auf Rettung des Lebens vom ewigen Tod und von der ewigen Trennung hier benutzt, sondern auch in Bezug auf die Hilfe und das Eingreifen Gottes im ganz praktischen Leben. Die Grundlage für die heile Beziehung des Einzelnen, des Volkes Israel zu Gott war nicht mehr gegeben. Jesaja schreibt 700 vor Christus und war in Israel nicht mehr vorhanden. Deshalb verheißt Gott Gericht, aber mit dem Gericht immer auch das Heil des kommenden Welterlösers, des Knechtes Gottes, wie es genannt wird in Jesaja. Über dieses Heil finden wir bei Jesaja, ich will nur einige kleine, zwei, drei Textstellen hier heraussuchen. Jesaja 12, 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Ist doch wunderbar. Wer hineinschaut zu Jakob im Segen, sagt er, Herr, ich warte auf dein Heil. Weißt du, was da steht im Hebräischen? Yahweh. Dieses Tetragramm, J-H-W-H-E, und das heißt nichts anderes als Jesus, wenn ich es übertrage. Ich warte auf deinen Jesus, auf dein Heil. Jesaja 25, 9. An jenem Tag wird man sagen, siehe, da ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung, in seinem Heil. Jesaja 49, 6. Mein Heil reicht bis an die Enden der Erde. Gott macht nicht, wie wir es gemacht hätten. Ich hätte gesagt, der Adam und die Eva, die müssen weg. Dann mache ich was ganz Neues. Ich mache doch keinen Reparaturbetrieb auf 6000 Jahre hin. Die Not mache ich mir nicht. Aber Gott macht es. Wir hätten gesagt, weg, durchstreichen, neu. Nein, er verheißt durch Israel und damit auch uns ein umfassendes Heil. Und dieses Heil erwirkt er durch den kommenden Messias. In Jesaja 53 haben wir alles angedeutet, wie es letztendlich auch beschreibend abläuft, was Jesus alles auf dieser Erde erleiden wird. Der kommende Messias wird die Sündenschuld der Menschheit tragen und somit Vergebung der Sünden erlangen. Ich hatte neulich auch mit einem Juden dort an der Schlachte gesprochen und naja, wir erwarten einen, der hier mit Gewalt und mit Macht auftritt. Dann sagte ich, ja, aber die Schuldfrage, die war als erstes zu bereinigen und zu beseitigen. Die Machtfrage, die wird geklärt für alle sichtbar und offensichtlich, dann, wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird. Aber die Schuldfrage, die war überhaupt die erste Frage, das Schuldproblem, weil das letztendlich von Gott radikal trennt. Walter Künneth, ein Theologe aus Erlangen, sagt, der Sohn ist die Heilspräsenz Gottes in dieser Welt. Die Ganzheit der Heilszuwendung Gottes an die Menschen ist im Sohn gegenwärtig. Da gibt es keine Zusätze. Jesus heißt ja letztendlich, Jahwe ist Heil. Wir hatten vorhin, ich habe extra Apostelgeschichte 4,12 lesen lassen, in keinem anderen ist das Heil als allein in dem Namen Jesus. Das kann Angst machen, wird von vielen bestritten. Es muss doch mehrere Wege nach Rom geben, nicht? Von Süden, von Osten, von Norden und Westen. Nein, aber Gott hat es sich herausgesucht. In einem Namen, in diesem Jesus-Namen allein ist das Heil. In Jesus haben wir allein die Rettung. Du sollst, Matthäus 1, 21, seinen Namen Jesus heißen. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und wir merken, das Grundübel der Schuld ist erst einmal zu begleichen. So lautet es bei der Geburtsankündigung des Herrn. In Jesus haben wir Vergebung. Apostelgeschichte 10, 43. Jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, empfängt Vergebung in seinem Namen. Und hier merken wir wieder, der Name Jesus ist Programm. Und jetzt sehen wir, dass dieser Jesus zwischen Gott und uns steht und Gott schaut durch Christus hindurch und sieht den Thomas und den Hans und die Lisa und wie alle sie auch immer heißen, die sich dorthin begeben haben, zu diesem Rettungsanker in Christus allein das Heil. Und das Wunderbare, Paulus sagt das im Kolosserbrief, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Da gibt es nicht ein Stückchen mehr, wo ich sagen müsste, da fehlt noch etwas, das müssen wir aus einer anderen Quelle uns herholen. Und was sagt Paulus noch? Kolosser 2, Vers 9. In Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig vorhanden. Wenn ich an manche denke, ich habe jetzt die orthodoxe Kirche auch einmal kennengelernt. Ja, die Kirche und die Kirchenväter, das Wort Gottes und die Kirchenväter. Dann haben wir in einer anderen, der katholischen Kirche, ja, das Wort Gottes und der Papst und die Messe und die Tradition. Und wir merken immer, und auch die Charismatik, Christus und das Gefühl. Ja, das werden wir doch nicht verleugnen wollen. Das Gefühl, wo heute alles sich nach dem Gefühl richtet. Nein, Christus allein. Das reicht aus. Johann Albrecht Bengel, der große schwäbische Theologe aus Tübingen, sagt 1800 herum, Jesus Christus ist der Erste und der Letzte. Vor ihm sollen wir nichts wissen und nach ihm können wir nichts begehren. Auf ihn soll unser Herz ganz und gar gerichtet sein. Er ist der einzige Heiland, vor dem kein anderer gewesen ist. Nach ihm wird keiner mehr sein. Ein einziger Seligmacher, an dem wir uns zuerst und zuletzt halten sollen. Das ist ein Wort. Wenn die Theologen heute alles so rausreden würden, dann würde es besser bestellt sein, auch um die Landeskirche. Ein dritter Punkt, der gefundene Helm des Heils. Das erinnert mich jetzt an eine kleine Geschichte. Ich habe es im Bibellesezettel gelesen. Der Fritz, körperbehindert, geistig behindert. Mit dem wollte keiner spielen. Schwäbischem Dorf, aufgewachsen im letzten Jahrhundert. Jeder ist immer davon gerannt. Ach, mit dem kann ich nichts anfangen, den verstehe ich nicht. Der kommt nicht hinterher, kann nicht Fußball spielen. Aber dieser junge Kerl war einsam. Und dann hat er einen Stoffhund gehabt, einen kleinen Stoffhund. Und den hat er an sich gedrückt. Das war sein Freund. Und dem hat er letztendlich alles gesagt. den Trost in aller Pein dort gefunden. Und dann kam er in eine Behinderteneinrichtung. Biblische Geschichten haben ihn erweckt und vorne am Portal hat man ein Jesus-Relief gehabt, wie sich Jesus einem da Niederliegenden dort zugewandt hat. Und jetzt kam es einfach, wie es kommen musste. Der kleine Fritz spielt und auf einmal sind dann noch zwei, drei größere Jungs da und die haben aus diesem Teddybären, aus diesem Stoffhund einen Fußball gemacht. Nun, was dann da am Ende nach einer Viertelstunde Gekicke rauskommt, kann man sich denken, der Stoffhund sah aus alles andere als ein Stoffhund. Und dieser Fritz nimmt diesen Hund und rennt zu dem Relief hin, schmeißt sich dorthin und ruft: Heile machen! Heile machen! Mehr hat er nicht verstanden, aber er hat gewusst, dort gibt's Heil. Dort kann es wieder, dieses Zerrissene, ganz gemacht werden. Er hat es begriffen, sein verletzter Freund. Er hat ihn dorthin getragen. Ob wir an diesem Heil Gottes Anteil haben, hängt einzig und allein davon ab, ob wir uns Jesus Christus durch den Glauben an ihm zuwenden oder nicht. Du kannst nicht einen Mittelweg, gibt es nicht. Wer durch Jesus Vergebung aller Sünden hat, empfängt auch dieses ewige Leben. Der hat grundsätzlich Anteil an dem Heil, was Gott geschaffen hat. Und er darf immer mehr hineinwachsen, auch in dieses Heil, was Gott geschaffen hat. Er weiß, Jesus hat mich nicht nur für dieses Jenseits den Himmel errettet, sondern er rettet mich auch in meinen Anfechtungen und Nöten. Das ist nicht irgendwie ein Vertrösten auf das Ewige, sondern Jesus ist uns jetzt schon, wenn ich das ergriffen habe, mit dabei. Er geht mir voran. Wir haben im Online-Hauskreis den Kolosserbrief und dann Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder Galater 2, was ich lebe, das lebe ich im Glauben an Jesus. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Wir können das nicht denken, ich nicht. Wir können immer nur an einem Ort in dieser Welt sein. Wir können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Aber es ist so, was für eine enge Verbindung Jesus mit uns Krüppeln eingehen will. Ich in ihm und er in mir. Das kann dann Wirklichkeit sein. Das kann dann auch in den täglichen Spannungen und Nöten meines Lebens tragen. Ich habe einen, der mitgeht, der vorangeht und der durchbricht. Auch dort, wo vielleicht zu Hause oder in der Arbeit oder wo auch immer in der Verwandtschaft alles zu betoniert ist, wo wir sagen: Herr, ich weiß gar nicht, wie es gehen kann. Mach du es. Wir leben immer noch in einer gefallenen Welt, aber der Himmel ist gegenwärtig durch das präsente Heil, was ich aufgenommen habe. Wer diesen Namen anruft, der darf es wissen. Mir wird Heil durch den Glauben an Jesus Christus widerfahren. Und ich bekomme, wie das Luther auch erfahren hat, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Da ist auf einmal, alle Ampeln sind auf einmal auf grün gestellt, die alle vorher auf rot oder wartend waren. Das vollkommene Heil hat Gott uns durch das Kreuz Jesu Christi erworben. Jesaja 53, die Strafe liegt worauf? Auf Christus, auf ihm, auf dass wir gerettet werden, dass wir heil werden. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Martin Luther beschreibt das Geheimnis dieses Heiles im Katechismus, im Kleinen. Ich möchte einfach einmal das auszugsweise vorlesen. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhafter Gott und wahrhaft vom Vater in Ewigkeit geboren, auch wahrhafter Mensch von der Jungfrau geboren, sei mein Herr, der mich verloren und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut, mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Ungeheuerlich. Ich müsste eigentlich für das, was ich an Selbstbestimmung und Trennung von Gott letztendlich mitschleppe, dort am Kreuz hängen. Dort gehörst du hin und ich hin. Wir müssten eigentlich, wenn da jemand eine Scheibe reinschmeißt, dann heißt es immer, wer war das? Herkomme, zahlen. So ist es doch bei uns. Wir sind doch bankrotte Sünder, zahlungsunfähig. Und jetzt sagt Gott, ist mir völlig wurscht, ob du zahlungsfähig bist oder nicht, spielt bei mir keine Rolle. Ich übernehme die Kosten dieses Kredites und ich zahle alles bis auf den letzten Heller und Pfennig selber. Das bedeutet das göttliche Heil, das gefundene Heil, das ich für mich übernehmen kann. Wir kommen zum gegenwärtigen Helm des Heils. Wir haben ja vorhin schon so einen Stahlhelm gesehen, nicht? Wenn man da nicht aufpasste, frontal, dann war es auch erledigt. Aber wenn der Schuss nicht so richtig abgebracht, wenn der ein bisschen schräg kam, dann hat er geholfen, der Helm. Und so ist es auch bei uns mit unserem Helm. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 8, und da ist so eine kleine Parallelstelle mit einem Anhängsel noch zu dem Helm des Heils. Er spricht nämlich da, der Helm der Hoffnung des Heiles. Und wir merken, jetzt kommt noch ein Begriff dazu, der uns unheimlich gut tut. Tja, an dieser Stelle betont Paulus das ganz besonders, dass es natürlich ein Heil im Jenseits gibt. Aber dieses Epheser 6, Vers 17a ist das Gegenwärtige. Und wir merken, Paulus hat da für das Gegenwärtige, für das Vergangene und für das zukünftige Heil uns ein Pfand gegeben, einen Helm, der in allen Lagen standhält, all diesen Angriffen, gerade bei angefochtenem Heil. Ja, wir sind einfach auf der Kampfbahn. Dieses Glaubens, wer den Hebräer 11 liest und 12, da wird er sehen, wir sind auf der Kampfbahn des Glaubens. Und der Helm deckt den Kopf und, was noch, den Nacken, nicht, wenn es so einigermaßen ein bisschen runter geht. Im übertragenen Sinne bedeutet das, der Gläubige durch diesen Helm seine Gedankenwelt geschützt bekommt. Die Gedanken, die spielen ja eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben. Ich möchte da jetzt nur einige ganz kurze Aspekte geben. Jesaja 55, 7 bis 9. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und kehre um zum Herrn. Nach 2. Korinther 10, Vers 5 sollen wir alle Gedanken unter den Gehorsam Christi nehmen. Du siehst, die Gedanken sind nicht zollfrei. Wie man immer so schön sagt, was ich so denke, nicht? Und dann kennen wir so einen Spruch hier, nicht, wenn wir da oben so ein Fensterchen hätten, oh, was gäbe es da für ein eilig Laufen, um Mathe-Scheiben einzukaufen. Ja, das ist es einfach, nicht? Da soll doch bitteschön keiner reingucken. Nein, unsere Gedanken beschäftigen uns, prägen uns das ganze Leben und es ist nicht gleichgültig, womit wir unsere Gedanken beschäftigen. Wenn Paulus jetzt sagt, den Helm des Heils aufsetzen und tragen, so bezeichnet sich damit offensichtlich das geschenkte Gut, was Gott uns gegeben hat, das soll dieser Helm beschützen. Doch die Gläubigen haben dieses Heil ja mit der Zuwendung zu Jesus schon. Ja, reicht es nicht aus? Warum sollen wir da nochmal hingreifen? Ja, merken wir die Spannung, die da ist? Wie weit uns dieses von Gott geschenkte Heil vor Sünde und falschen Wegen schützt, hängt immer davon ab, wie wir dieses Heil letztendlich ausleben. Es gibt ja manche, die sagen, ja, einmal gerettet, immer gerettet und dann kannst du machen, was du willst. Nein, das Heil muss gelebt werden. Gott möchte, dass dieses Heil gelebt wird. Dass wir unser Leben, Römer 12, Vers 1, als ein heiliges, lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer dargeben. Verändert euer Wesen durch die Erneuerung eurer Sinne. Die Erneuerung unserer Sinne bekommen wir nur durch das Wort Gottes. Dort steht drin, was richtig und falsch ist, auch für das Denken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser ganzes Wesen durch Gottes Wort prägen lassen. Und jetzt merken wir wieder, der Kreis schließt sich ja wieder. Dass durch das Wort Gottes kriege ich den Glauben. Jetzt brauche ich das Wort Gottes, dass ich im Glauben wachse. Und nichts Schlimmeres und Besseres hat der Teufel vor als dieses Wort Gottes. Diese 2000 Seiten Reparaturanleitung. Ja, einfach ein bisschen umzudeuten und sagen, ach nein, das darfst du nicht so eng sehen und das braucht man nicht mehr und das ist sowieso schon lange Schnee von gestern. Lass doch bitte die Finger weg. Leb doch deine Träume. Das Wort Gottes soll dir helfen, dass es gut geht. Aber lass dich doch bitte nicht auf ein, ja, so ein verkrampftes Getue ein, wo du immer meinst, nein, das muss ich machen. Die gestohlenen Sachen brauche ich nicht zurückgeben. Nein, was? Die haben sowieso zu viel gehabt, nicht da drüben im Kaufhaus. Also lassen wir es doch. Nein, Gottes Wort ist hier immer eindeutig. Und dort, wo ich nicht weiß, Herr, diesen oder diesen Weg, dürfen wir doch gerne die Brüder zu Rate ziehen. Dort, wo das Wort Gottes sagt, die Butter kannst du beim Lidl oder beim Aldi kaufen, das steht nicht in der Bibel drin. Ja. Aber dort, wo die Dinge offensichtlicher sind, da steht es dort drin. Und wenn ich den persönlichen Willen Gottes wissen will, dann kann ich die Brüder auch fragen. Sie sind uns gegeben, dass wir einander den Weg zum Himmel bereiten. Die Beschäftigung des Wort mit dem Wort Gottes ist deswegen lebensnotwendig. Ein Christ, der keine Bibel liest, da habe ich meine großen Fragezeichen. Der nur die zwei Deckel von außen kennt. Das ist einfach so. Ja? Und Paulus sagt das dann so hinsichtlich, er spricht von der gesunden Lehre und die gesunde Lehre führt zu einem gesunden Glauben. Ist die Lehre schief, nun dann wird das Glaubensleben auch schief. Gibt es gar keine Lehre mehr, nun dann haben wir, so wie wir es heute haben, einen völligen Zerfall ethischer und ja, normativer Werte. Dann mach doch, was du willst. Hauptsache, es macht Spaß. Ja, ich glaube auch an Jesus, ja natürlich. Und wir merken, das passt überhaupt nicht zusammen. Die Grundlage für alles, ob wir alt oder jung sind, ob wir jung, Mädchen oder Junge, spielt gar keine Rolle. Grundlage ist immer das Wort Gottes und die Zeit, die du dir mit dem Wort Gottes nimmst, ist nie verlorene Zeit. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich lese jetzt lieber, anstatt dass ich zur Arbeit gehe. Das, ja, ich denke, da verstehen wir es auch richtig. Aber was in meiner Freizeit ich mache, darüber darf ich ja wohl dann die Frage stellen, was schaust du dir an, womit beschäftigst du dich? Das Leben als Christ ist kein Spaziergang. Der Helm des Heiles ist auch hier jetzt ein Bild für die Gewissheit des Heiles. Und da wird es jetzt, wollen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Gibt es denn sowas? Ich höre im Theologiestudium dann, das ist anmaßend. Gibt's doch nicht. Arrogant. Kann keiner wissen, ob man gerettet ist oder nicht. Dann sage ich doch, man kann. Luther hat diese kostbare Lehre von dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen wieder ganz deutlich uns vor Augen geführt, eine kostbare Lehre von der Heilsgewissheit wieder betont. Er sagt, der Gläubige ist seines Heiles aus Gnaden gewiss. Gell? Und das können wir nicht machen. Aber die Bibel ist voll von diesen Worten, die uns letztendlich das Heil gewiss machen, zusprechen. Ich will einfach mal einige Textstellen so ganz kurz anreißen. Paulus sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Johannes sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Die Briefe der Apostel sind voll von heilsgewissen Versen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wo steht es? Gell? Im Alten Testament haben wir schon Gewissheit des Heiles in einer anderen Form, weil Christus noch nicht da war. Und Hiob hat trotzdem gesagt, ich weiß, dass mein Goel, mein Erlöser, lebt. Und er hat ja schon ein prophetisches Wort auf Christus hin gedeutet. Jetzt, was ist mit dem Gesangbuch? Deswegen ist das auch wichtig, dass wir dort immer wieder nicht nur durch das Wort, sondern auch durch das Gesangbuch uns ermutigen lassen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Nicht ich glaube mir ist, sondern mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist ein Lied der Heilsgewissheit. Ich habe nun den Grund gefunden. Von Paul Gerhardt. Jesus nimmt die Sünder an. Mich hat er auch angenommen. Das ist doch herrlich, wenn wir dort sagen können, auch im Lied haben wir den Zuspruch, Christus für dich und du hast es angenommen. Und wer ganz in die Bredouille kommt, das ist ja jetzt mehr im landeskirchlichen Bereich Usus, das Glaubensbekenntnis fasst ganz kurz zusammen, was die Dinge unseres Heiles angeht. Gestorben, begraben, niedergefahren, für mich auferstanden. Und wir merken, auch das hat durchaus seinen Sinn, ohne dass man das jetzt in den Himmel hochlobt. Was ist, wenn du keine Heilsgewissheit hast? Ist Heilsgewissheit nötig, dass man in den Himmel kommt? Ich sage nein. Der Schächer am Kreuz hat noch 3 Stunden Dunkelheit durchgemacht. Da war Jesus schon nicht mehr für ihn sichtbar. Und dann ist Jesus gestorben. Was muss dieser junge Mann dort am Kreuz vielleicht auch für Anfechtungen noch durchgemacht haben? Vielleicht hat er sich nur noch an diese Worte geklammert, heute im Paradies. Das hat er doch gesagt. Ist das Wahrheit, habe ich mich da verhört? Was ist da los? Das ist nicht unbedingt nötig, dass ich die Heilsgewissheit habe, aber sie hilft uns. Sie hilft uns hindurch und Jesus schenkt auch diese Gewissheit des Heiles denen, die ganze Sache mit ihm machen wollen, die auch ihr Leben bis in die Haarspitzen hinein ihm ausliefern, die ihr Leben von der Schuld, Herr, zeig mir meine Schuld, dass ich sie dir nenne und dass sie ausgeräumt wird. Dort, wo ich mit Menschen noch im Zwist bin, Herr, schenk es, dass ich das regeln kann. Herr, dort, wo ich weggenommen habe, wo ich ausgeliehen habe, Herr, gib es einfach, dass das aufgeräumt wird. Räume meinen Gedanken auf. Ich will nicht immer diese Gedanken des Trübsinns, der Pornografie, des Hasses. Ach, was gibt's da nicht alles für Zollfreiheit in den Gedanken angeblich? Weißt du, und wenn du dann aufgeräumt hast, dann schenkt dir Jesus aus Gnade, dass du weißt, jetzt gehöre ich ihm. Bei mir war es doch auch so. So viel geklaut gehabt und dann bin ich mit Packtaschen voll ins Kaufhaus gegangen. Und weißt du, wie ich dann draußen stand wieder? Alles bezahlt gehabt, aufgedeckt. Da wusste ich, dieser Jesus ist jetzt für mich persönlich am Kreuz gestorben. Jetzt gehöre ich dir dazu. Jetzt ist er mein. Jetzt habe ich diesen Jesus ergriffen. Wie ist das bei Paulus gewesen? Ganz kurz, 4 kleine Stationen. Paulus war am Anfang ja ein hochmütiger Pharisäer. Eingebildete Heilsgewissheit hat er. hat gemeint, Pharisäer, Israelit, ja, Theologe, Mitglied im Hohen Rat, ach was, der nicht alles für Scheinchen vorgezeigt hat, das war ja sensationell. Kann ja von uns keiner. Und da hat er sich auf seine Gewissheit, das war eine eingebildete Gewissheit. Ich habe ja alles gemacht. Und dann kommt das Zweite, jetzt wird der Paulus des Heiles ungewiss. Dann sieht er auf einmal den Stephanus, wie der dort kniet und ausruft, Vater, vergib ihnen. Die wissen ja gar nicht, was sie tun. Nimm meinen Geist auf. Und dann muss es bei diesem Paulus auch ein Stück weiter oben im Kopf rumgegangen sein. Entweder war der ein Spinner, vielleicht hat er ja dieses des Heiles der eigenen Werke ungewiss werden. Und so ist heute auch noch. Am Anfang denkt man, ja, bin konfirmiert, getauft, was kann mir denn noch passieren? Und dann kommt diese Ungewissheit, dass man dann auf einmal sieht, Mensch, ist das, was mein Leben ausmacht, reicht das? Sollten die anderen, die mir vielleicht etwas von Jesus erzählt haben, doch recht haben? Und dann kommt das Dritte, dann schmeißt Gott diesen Paulus in den Dreck hinein. Und da liegt er jetzt, isst nicht, trinkt nicht und jetzt wird er seines Unheiles gewiss. Er hat genau gesehen, er hat nur zwei Fragen gestellt. Herr, wer bist du? Herr, was soll ich tun? Jetzt ist er seines Unheiles absolut gewiss. Den er verfolgt hat, da muss er jetzt die Knie beugen. Ich lag falsch, völlig falsch. Er war des Unheiles jetzt völlig gewiss. Völlig verloren. Und dann kommt das Vierte. Jetzt kommt dieser Jünger Ananias, der wollte ja auch nicht. Es war so einer wie du und ich. Nee, Herr, muss doch nicht dahin gehen. Kannst du es nicht so machen von oben runter. Nein, geh hin. Und jetzt auf einmal wird diese Vergebung der Schuld ihm zugesprochen. Und Paulus hat wahrscheinlich dort einen Tanz aufgeführt, könnte man sich vielleicht vorstellen. Jetzt habe ich das Heil gefunden in Christus und seinen Wunden. Der Helm des Heiles gibt uns Heilsgewissheit auf die Vergangenheit, die ist nicht in Ordnung, und auf die Gegenwart, ich habe Christus für mich angenommen, und der zukünftige Helm des Heiles. Ich hatte schon mal 1. Thessalonicher 5, Vers 8 angetan mit dem Panzer des Glaubens, des Lebens. Und jetzt kommt noch der Helm der Hoffnung. Weißt du, was das ist? Das ist die Siegesgewissheit der Kinder Gottes in Bezug auf unsere Zukunft. Ist das nicht ungeheuerlich? Gott macht alles. Der räumt unsere Vergangenheit auf, den ganzen Dreck, den wir nicht wegkriegen. Der ist in der Gegenwart präsent und leitet uns den Weg, dass wir dort oben letztendlich unseren Platz einnehmen können. Und jetzt kommt noch dieser Helm der Siegesgewissheit. Jesus ist Sieger. Blumhardt ruft das aus. Immer wieder. Jesus ist Sieger. Das ist ewig ausgemacht. Der Apostel spricht hier von einer lebendigen Hoffnung. Ja, und man muss ja, wenn es eine lebendige Hoffnung gibt, muss ja eine tote Hoffnung auch noch geben, ja? Ja, wer hat denn die dann? Ja, das sind die Leute, die Jesus nicht annehmen wollen. Die meinen ja vielleicht, oh, meine Hoffnung liegt in meinem Auto, in meiner Familie, in meinem Bankkonto, die Aktien sind auch immer gerade gut, der Goldpreis, wow, da haben wir schon gut, 100% plus und, und. Alles tote Hoffnungen, die nichts taugen. Du lässt alles hier, außer einem, das du mitnimmst, deine Schuld. Und jetzt räumt Jesus auch hier auf. Dieser ganze Sumpf meiner Schuld wird zu einer lebendigen Hoffnung dort am Kreuz. Und diese lebendige Hoffnung, die gründet sich auf die Auferstehung Jesu von den Toten. Gott hat einen Weg gefunden, um uns aus dem Tod und aus der Sünde, aus dem weltlichen Leben, aus Welt und Verderben hineinzuführen in das ewige Leben, das ist ungeheuerlich. In dem Moment, wo Jesus auferstanden ist, hat er das Fundament der Hoffnung für die Kinder Gottes gelegt. Weil er auferstanden ist, werden auch wir einmal auferstehen und diesen Auferstehungsleib bekommen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Es wird eine völlige Verwandlung sein. Dann sind die Augen auf einmal wieder gut. Das kaputte Knie läuft wieder richtig. Die Wirbelsäule, die so Not gemacht hat. Alles wird erneuert. Die Pumpe, die nicht mehr richtig läuft. Alles wird neu. Das ist wunderbar. Und dazu sagt dieser Petrus auch, deswegen habe ich auch immer wieder gerne diesen Spruch, die lebendige Hoffnung, ja, die hilft uns beim Warten auf die Erlösung, auf dieses unvergängliche Erbe. Da ist der Stempel drauf, unvergänglich. Alles, was wir hier erben, ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Und da ist ein anderer Stempel drauf, Unvergänglichkeit. Und dann ist es unbefleckt. Ach du liebe Zeit, was sind Erben heute befleckt? Möchte man gar nicht aus der eigenen Familie erzählen, was dort alles krumm und schief hingelaufen ist. Und unverwelklich. Schaut, da ist nachher nicht die Hälfte nur, schon ein bisschen verschrumpelt oder sonst irgendwas, sondern dieses Erbe ist für uns eine ungeheure Hoffnung. Da kann ich bloß staunen. Und wir werden staunen über die Schönheit, die uns Jesus hier bereitet. Und wer den 1. Petrus weiterliest, das ist ja der Brief der Herrlichkeit. Da steht dann mit herrlicher und überschwänglicher Freude, wenn wir der Seelenseligkeit erreichen. Du, das wird ein Jubelschrei werden. Ein Jubel, da wird keiner sagen, psst, ist nicht zu laut. Ja, da werden wir alle, das wird ein Rauschen geben. Das ist der Helm des Heils, die lebendige Hoffnung, die die Kinder Gottes haben. Weißt du, ich habe jetzt versucht, dir ein bisschen schmackhaft zu machen, den Helm des Heiles. Mir hilft es immer wieder, wenn ich auch das Glaubensbekenntnis spreche. Ich habe es schon mal angeführt. Da ist in Kurzform alles, was zum Heil nötig ist. Aber es ist in keinem anderen Namen das Heil als in Jesus Christus. Das nimm bitte mit nach Hause. Wenn du das in deinen Nöten und Schwierigkeiten immer wieder sagst, Herr, in dir ist alles Heil, dann bist du bewahrt, vor allen Dingen in den Gedanken. Amen. Wir wollen einfach noch einmal still werden und ich möchte dann noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns das wieder so vor Augen geführt hast. Der Helm des Heils. Du weißt, dass ich am Anfang so zittern hatte. Wie wird das werden bei diesem Text? Und danke, Herr Jesus, dass dieses große Heil in allen Facetten uns gegeben ist. In deinem herrlichen Jesusnamen. Und wir danken dir, dass wir das weitertragen dürfen in eine Welt, die heillos ist, zerstritten und kaputt. Wir wollen für Heil bitten für Israel und dich um Gnade bitten, dass sie dich erkennen. Und du weißt, wie viele auch in unserem Volk dich ablehnen, nicht einmal Traktate annehmen. Gib noch einmal Heil in unser Volk. Amen.